ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Evakuierungen aus dem Gebiet Beit Hanun, Treffen von Vertretern islamischer Staaten in Saudi-Arabien und der russische Menschenrechtsaktivist Orlov in Berlin. Das sind einige unserer Themen heute am Mittwoch, den 7. August um 17.30 Uhr. Das israelische Militär hat heute neue Evakuierungen im nördlichen Gazastreifen veranlasst. Damit reagiere man auf einen Angriff der islamistischen Hamas aus dem Gebiet Beit Hanun, heißt es in einer Erklärung. Der Angriff hatte sich gestern ereignet. Beit Hanun blickt dabei auf eine traurige Geschichte zurück. Es war eines der ersten Ziele, das von den israelischen Truppen angegriffen wurde und wird seitdem immer wieder attackiert. Die Bewohner sollen nun nach Gaza-Stadt ausweichen, einer Stadt, die in weiten Teilen zerstört ist. Zur aktuellen Lage in Gaza nun Tim Aßmann.
Während Israel weiter mit einem groß angelegten Angriff der Hisbollah-Miliz aus dem Libanon und anderer iranischer Verbündeter rechnet, dauern sowohl die Gefechte an der libanesischen Grenze als auch die Kämpfe im Gazastreifen an. Die israelische Armee kontrolliert das Palästinensergebiet nur in Teilen. In den vergangenen Tagen wurden wieder Raketen aus dem Küstengebiet auf Israel abgefeuert. Am Morgen griff die Armee mutmaßliche Stellungen von Raketenwerfern der Hamas an, die sich israelischen Militärangaben zufolge nahe einem Lagerhaus der Vereinten Nationen im südlichen Gazastreifen befanden. Außerdem rief das Militär die noch verbliebene Bevölkerung von Beit Hanun im Norden des Küstenstreifens dazu auf, den Ort umgehend zu verlassen. Weiterhin gibt es für die palästinensische Zivilbevölkerung keine dauerhaft sicheren Zufluchtsorte im Gazastreifen. Und auch die Versorgung mit Hilfsgütern ist durch die anhaltenden Kämpfe weiterhin nicht stabil. Die Verhandlungen über eine Feuerpause und eine Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln sind nach Angaben der US-Vermittler zwar fortgeschritten, stocken aber aktuell. Eine zentrale Bedeutung in den Bemühungen hat nach Ansicht von US-Außenminister Blinken der Chef der Hamas im Gazastreifen Sinwar. Er wurde gestern zum Leiter des Politbüros der radikalen Palästinenserorganisation gewählt, als Nachfolger des vor einer Woche getöteten Ismail Haniyeh. Sinwar wird in Tunneln unter dem Gazastreifen vermutet. Er gilt als Hardliner. Verbündete der Hamas wie die libanesische Hisbollah-Miliz und die jemenitischen Hufis begrüßten seine Ernennung. Die israelische Regierung bekräftigte ihre Absicht, Sinwar zu töten.
Tim Aßmann hat es ja gerade schon angesprochen. Nach der Tötung des Hamas-Chefs Haniyeh in Teheran hat man mittlerweile einen neuen Anführer bestimmt. Yahya Sinwar, der als Drahtzieher des Terroranschlags vom 7. Oktober auf den Süden Israels gilt. Der Iran will nun mit Vertretern islamischer Staaten in Saudi-Arabien über mögliche Reaktionen auf die Ermordung Haniyehs beraten. 57 Länder gehören dem Bündnis an. Für heute hat man nun eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Im Gespräch mit Nahostkorrespondent Clemens Fehrenkotte wollte NDR-Infomoderatorin Ulrike Heckmann von ihm wissen, was man aus diesem Treffen lesen kann.
Letztendlich ist eine Bemühung des Iran, eine große außenpolitische Allianz zu bilden, was bei einer derartigen Sitzung der islamischen Staaten dort in erster Linie zu einer Erklärung käme, in der Israel und die Aktionen Israels in den letzten Tagen verurteilt wird. Das ist das eine. Das zweite ist, viele beobachten auch die Möglichkeit, dass diejenigen arabischen Staaten, die bislang ein wenig im Lager, kann man fast nicht sagen, aber den USA doch eher und auch Israel zugeneigter waren, wie die Vereinigten Arabischen Emirate und auch andere, dass die sich auf einmal entfernen könnten. Das sind zwei Dinge. Das ist intendiert von der iranischen Regierung.
Der Hisbollah-Führer Nasrallah spricht ja auch von psychologischer Kriegsführung, dass bisher noch kein Anschlag gekommen sei vom Iran, aber er werde kommen. Und es gibt einige Zeichen, also die Lufthansa stellt im Moment ihre Flüge im Luftraum über Iran und Irak ein bis nächsten Dienstag. Die USA verstärken ihre militärische Präsenz in der Region, entsandten weitere Kriegsschiffe und Kampfjets. Gibt es heute Signale auf einen bevorstehenden iranischen Angriff?
Nein, es werden nach wie vor Optionen erwogen, unter anderem auch, also israelische Rundfunk, so wie wir jetzt zum Beispiel auch sprechen, vermeldet heute Vormittag, dass also unter Berufung auf zwei israelische politische Beamte, dass bereits beschlossen worden sei, dass Israel auf jede Art von Angriff des Iran oder Stellvertreter reagieren würde. Eins. 2, dass gleichermaßen auch die israelische Luftwaffe sich genau anschaut, ob im Libanon die Hisbollah ihre Raketenschächte, und die haben ja ein sehr großes Raketen- und Mittelstreckenarsenal, falls sie die öffnen würden, wäre das für die israelischen Streitkräfte bereits die Möglichkeit, die wird ja auch erwogen, eines präventiven Schlages dagegen, statt abzuwarten, dass diese Raketen auf Israel fliegen.
Damit zum zweiten Punkt, den ich erwähnt habe. Die islamistische Hamas hat einen neuen Anführer, Jia al-Sinwar. Wer ist er und was ist von ihm zu erwarten?
Das ist derjenige, der eigentlich der strategisch und der extremistische Kopf insgesamt der Hamas gewesen ist, sofern man da von einer Steigerung eines Superlativs sprechen kann. Es ist jemand, der in der Hamas dort aufgewachsen ist. Er hat rigoros mit einer unglaublichen Brutalität gegen mutmaßliche eigene palästinensische Verräter vorgegangen, wanderte dafür für 20 Jahre in den israelischen Knast, war lebenslang verurteilt worden und ist dann im Zuge einer Geisel- und eines Gefangenenaustauschs freigekommen und hat sich dann wirklich dann an die Spitze gebracht mit einer maßlosen Brutalität, auch gegen eigene Leute. Deswegen wurde er selbst im Gefängnis gefürchtet von seinen palästinensischen Mitgefangenen. Jetzt, auch ist mittlerweile ja der 10. Monat seit des Terrorüberfalls, heute der 7. August, ist er uneingeschränkt derjenige, der etwas zu sagen hat. Und wenn man mal auf die Karte schaut von denjenigen, die also noch in der politisch-militärischen Führung der Hamas am Leben sind, so ist er fast jetzt noch der Einzige.
Wie sind die Reaktionen auf seine neue Rolle jetzt?
Also zum einen von der israelischen Regierung, ich meine, das war klar, dass sie Sinwar als den Hauptanstifter des Massakers vom 7. Oktober noch mehr jagen wollen. Das war sich schon vorher klar, dafür brauchte es diese Umgruppierung nicht. Es ist bei den extremistischen Bündnispartnern des Iran, Hisbollah und Houthis natürlich eine ganz andere Reaktion. Dort wurde dann diese Wahl als großartig bezeichnet, keine Frage. Aber es ist letztendlich für die Hamas, ist es letztlich die Unterordnung unter einem Mann, der wirklich zu allem entschlossen ist und der sich fast als in Anführungsstrichen Befreier des historischen Palästinas versteht und dafür jedes, aber auch jedes Opfer in Kauf nehmen möchte.
Ganz kurz, wie geht die israelische Regierung mit der angespannten Situation und den Drohungen gegen Israel um? Ministerpräsident Netanyahu, hören wir immer wieder, stehe zunehmend unter Druck, zum Beispiel ein Geiselabkommen mit der Hamas zu verhindern, aus reinem Machtkalkül.
Ja, das wird also von nicht nur allen geteilt, sondern das sagen Politiker, Medien an. Das ist Common Sense hier, dass das genau daran liegt und die amerikanische Regierung ist wirklich zutiefst verärgert. Die bemühen jetzt noch intensiv, eine Vereinbarung für den Geiseldeal und für eine Waffenruhe hinzubekommen. Und da ist der Druck auf Netanyahu noch mal deutlich angestiegen.
NDR-Info-Moderatorin Ulrike Heckmann im Gespräch mit Nahost-Korrespondent Clemens Fehrenkotte. Unterdessen hat der israelische Verteidigungsminister Gallant mit seinem deutschen Amtskollegen Pistorius gesprochen. In einem Telefonat ging es um die angespannte Lage in Nahost. Gallant habe über die Sicherheitsentwicklungen und die Drohungen durch den Iran einschließlich seiner Verbündeten informiert, heißt es. Anschließend sprach Gallant von einer wichtigen Diskussion mit einem Freund. Ähnliche Gespräche gab es zuvor mit den Verteidigungsministern der USA, Großbritanniens und Italiens. Ziel dabei, so heißt es, sei der Versuch, so viele Partner wie möglich für eine internationale Koalition anzuwerben. Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Immer wieder ist die russische Grenzregion Kursk das Ziel von ukrainischen Angriffen. Jetzt haben tausende Menschen die Region verlassen. Die Gefechte dort dauern schon seit 2 Tagen an. Noch gestern hatte das russische Verteidigungsministerium behauptet, der Versuch, die Grenze zu durchbrechen, sei gescheitert. Heute spricht man davon, dass ein tiefes Eindringen auf russisches Staatsgebiet verhindert worden sei. Bei dem Angriff soll es mehrere Tote und über 20 Verletzte gegeben haben. Eine Stellungnahme aus Kiew gab es bislang nicht. Dafür gab es aber mittlerweile Reaktionen aus dem Kreml. In einem vom Fernsehen übertragenen Treffen mit Regierungsvertretern sprach Präsident Putin von einer groß angelegten ukrainischen Provokation. Bei dem Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen in der vergangenen Woche gehörte auch der russische Menschenrechtsaktivist Orlov zu den Freigelassenen. Das Gründungsmitglied der Menschenrechtsorganisation Memorial kritisierte öffentlich den Militäreinsatz in der Ukraine. Dafür wurde er zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Heute nun hat er sich auf einer Pressekonferenz in Berlin geäußert. Ob es dabei nur um den Gefangenenaustausch ging oder ob auch andere Themen zur Sprache kamen, dazu nun mehr von Christina Nagel aus Berlin.
Alek Orlov sieht müde aus. Die Monate im russischen Straflager sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen, auch wenn er sagt, dass seine Haftbedingungen leichter gewesen seien als bei anderen. Er sei nicht gefoltert worden. Anders als der Oppositionspolitiker Wladimir Karamosa, der wegen angeblicher Vergehen fast ununterbrochen in Isolationshaft saß. Im Karzer. Einem engen Raum mit kahlen Wänden, ohne Verbindung zur Außenwelt. Karzer, das heißt nicht nur keine Bewegungsfreiheit, nicht liegen dürfen, nicht lesen, sich mit irgendetwas beschäftigen. Nur sitzen, allein mit sich selbst, ein Gefängnis im Gefängnis. Im Vergleich dazu sei es ihm gut ergangen, in seinem Gefängnisblock, in einem Raum 5x5 Meter mit 10 Schlafplätzen für 12 Menschen. Alek Orlov meint das ernst. Der Menschenrechtler weiß, wie brutal es zugehen kann in russischen Straflagern, wo es oft darum geht, Menschen zu brechen. Ein System, das bis heute in der Tradition der Gulags aus der Stalinzeit steht. Gerade deshalb hätte er, wenn er gefragt worden wäre, darauf verzichtet, ausgetauscht zu werden. Zugunsten anderer, deren Leben im Straflager in Gefahr sei. Ich war deshalb einfach nur glücklich, als ich Wladimir Karamosa gesehen habe. Sie haben vielleicht seinen Zustand gesehen, wie schlecht, wie furchtbar er ausgesehen hat. Er hätte vielleicht nicht überlebt unter diesen Bedingungen. Der 71-Jährige erinnert an die vielen politischen Gefangenen, die noch in den Straflagern einsitzen, nicht nur in den russischen, auch in den belarussischen. Für sie will sich der Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Memorial einsetzen. Er will für weitere Austauschaktionen werben, auch wenn er weiß, dass Moskau und Minsk auf diese Weise verurteilte Straftäter, Menschen wie den sogenannten Tiergartenmörder, freipressen. Damit immer mehr Mitstreiter, die ihr Leben für die Zukunft Russlands, Europas und der Welt opfern, freikommen. Er habe nie ins Exil gewollt, nun aber sei er in Deutschland und werde von hier aus gegen das, wie er mit Nachdruck betont, totalitäre Putin-Regime weiterkämpfen. Die Memorialgesellschaft kann man nicht zerstören. Wir werden weiterarbeiten, sowohl in Russland als auch in anderen Ländern. Es ist seine Botschaft an das russische Regime, das nichts unversucht gelassen hat, um die Arbeit der Menschenrechtler, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden sind, unmöglich zu machen. Mit Druck, mit Verboten, mit politisch motivierten Gerichtsurteilen. Dass nun der frühere russische Präsident Medvedev gewarnt hat, sich auch im Exil nicht zu sicher zu fühlen, mag Orlov nicht ernst nehmen. Medvedev redet eine Menge Unsinn. Das ist wohl seine Rolle. Alek Orlov will, egal wie, weitermachen, auch wenn seine Stimme aus dem Exil kaum nach Russland durchdringen wird. Manche Dinge, hat er einmal gesagt, müsse man einfach tun. Das sei Schicksal.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.